Leben mit Lernschwierigkeiten in Niederösterreich ist der Titel der heutigen Sendung. Und ich begrüße drei Frauen hier. Frau Steiner, grüß Gott.
Grüß Gott.
Frau Fiebiger, grüß Gott. Und ja. Frau Bayer, Frau Renate Bayer von der Kompetenzstelle Kognitive Behinderung in St. Pölten. Und die beiden Mütter, die hier sind, sind auch aus Niederösterreich, jeweils auch in einer Selbsthilfegruppe, haben selbstbehinderte Kinder. Und ich würde gerne Frau Steiner mal fragen, was sind die größten Schwierigkeiten oder Holpersteine, die Sie hatten mit Ihrem behinderten Kind in Niederösterreich?
Also das Schwierigste war mal der Kindergarten. Keinen Platz zu bekommen, nicht ausweichen zu können, weil die Gemeinde da eben die finanzielle Sache übernehmen muss.
Das heißt, Sie haben es probiert auszuweichen?
Wir haben probiert, in drei Privatkindergärten zu gehen. Da wurde er nicht genommen.
Weshalb?
Offizielle Version war Überfüllung. Das ist halt leider überall so, glaube ich, oder fast überall so, wenn man abgelehnt wird. Und im Ortskindergarten würde er jetzt einen Platz bekommen, aber nur, wenn er in eine Großkindgruppe geht.
Und das möchten Sie nicht?
Möchten wir nicht, weil die Neuanfänger alle in eine Gruppe gehen. Das sind mittlerweile mehr als 50% seiner Freunde, die wir in drei Jahren mühsam gefunden haben. Und das wäre für uns eine Ausgrenzung. Eine Ausgrenzung von unserem Sohn. Und das, ja, das wollen wir nicht. Wir hätten gern, dass der mit aufwächst. Er wird ja dann auch mit diesen Kindern in die Schule gehen. Und da wäre halt dann, der ist der aus der anderen Gruppe. Das kommt für uns Eltern gar nicht in Frage.
Jetzt würde ich gerne Sie fragen von der Kompetenzstelle. Kommt Ihnen so ein Problem bekannt vor?
Zum Teil, ja, zum Teil grundsätzlich die Erfahrung von Eltern, dass es schwierig ist, ja, also dass so diese Gleichberechtigung oft nicht gegeben wird, dass Eltern sich als die ewigen Bittsteller fühlen und Rechte, die jeder Elternteil oder Kind hat, für Kind mit Behinderung oft nicht gilt. Also solche Erfahrungen sind sehr bekannt, sage ich jetzt einmal.
Und welche Aufgaben oder Ziele hat die Kompetenzstelle?
Grundsätzlich, vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin seit 16 Jahren bei der Caritas, Diözese St. Pölten, im Bereich für Menschen mit Behinderungen. Bin grundsätzlich Behindertenpädagogin und Sozialarbeiterin. Und warum es diese Kompetenzstelle seit zwei Jahren gibt im Rahmen eines Pilotprojekts, ist einfach genau das, dass es noch so viele Berührungsängste gibt im Hinblick auf Menschen mit Behinderung, Schwerpunkt kognitive Behinderung, vielleicht auch zu Begriff. Den Begriff geistige Behinderung kennt man. Der Geist kann nicht behindert sein, weil das ist unser ganzes Sein. Ja. Kognitiv meint das Wissen und das Denken. Und das ist auch unser Klientel in Werkstätten und Wohnhäusern. Und da gibt es nicht viel Berührungsängste. Die Leute wissen oft nicht, wie es umgehen sollen. Es gibt viel Ablehnung, was Sie gesagt haben. Und das andere ist, was sich sehr stark herauskristallisiert hat, dass Angehörige eben oft nicht wissen, wohin von einer Stelle zur anderen geschoben werden. Und die Kompetenzstelle einfach ganz, ganz breit sein soll. Also nicht nur für Arbeit oder Wohnen oder was auch immer, sondern breites Wissen zur Verfügung stellen soll und auch diese Vernetzung mit Eltern, die sie wissen, selbst erarbeiten, ja, wo es einfach da einen breiten Austausch geben soll.
Dann möchte ich noch Frau Fiebiger fragen. Sie haben eine Tochter mit Down-Syndrom, die schon 15 ist. Wenn Sie so zurückdenken, haben Sie zum Beispiel Probleme mit dem Kindergarten gehabt?
Indirekt ja, praktisch dann nein. Ich wohne in einer kleinen Ortschaft und habe die Möglichkeit gehabt, meine Tochter in der Nachbarortschaft in den Kindergarten zu geben.
Und war das eine Integrationsgruppe dann?
Es war dann eine Integrationsgruppe. Also es gab in der einen Ortschaft war auch kein Platz und es hätte dann eine heilpädagogische Gruppe gegründet werden müssen und dann hätten weniger Ortskinder in die Gruppe gehen können. Das heißt, es hätte eine zusätzliche Gruppe eröffnet werden müssen. Dazu hat es dann laut Bürgermeister wieder keine Räumlichkeiten gegeben. Das heißt, es wäre sehr kompliziert geworden. Und so wie sich das angehört hat, war ich dann der Meinung, da, wo mein Kind nicht willkommen ist, geht es ihm sicher auch nicht so gut. Deswegen habe ich versucht, es dann in einer zweiten Gemeinde unterzubringen, in der wir auch einen Wohnsitz haben. Und das hat dann sehr gut geklappt und sie hat sich so quasi im Kindergarten selber Freunde gemacht. Also schon bei der ersten Begegnung waren alle ganz begeistert und sie hat sich das selbst erarbeitet. War ganz klasse.
Und wie ging es dann später weiter in der Schule? Also wo ging sie in die Schule oder geht sie?
Sie geht noch in die Schule, ja. Wir waren dann, wir haben im Ort selber ein sonderpädagogisches Zentrum, das so quasi umgekehrte Integration betreibt schon seit Jahren. Das heißt, es sind dann dislozierte Klassen der Volksschule, der benachbarten Volksschule, die dann in der Sonderschule jedes zweite Jahr fängt ein neuer Jahrgang an. Und sie hat dort 4 Jahre integrativ die Volksschule besucht und dann war ich der Meinung, sie ist noch nicht reif genug für eine Hauptschule oder wie es jetzt ist, neue Mittelschule. Und dann ist sie noch 3 Jahre in einer anderen Nachbarortschaft in einer Mehrstufenklasse unterrichtet worden und hat so quasi die Volksschule wiederholt, 3 Jahre lang, und geht jetzt zurzeit in die zweite Klasse neue Mittelschule. Das gefällt ihr ganz gut, glaube ich.
Und wie alt ist sie jetzt
eben? Sie ist 15 und wird heuer im Sommer 16.
Und wie lange wird sie noch in die neue Mittelschule gehen?
Ja, ich hoffe, dass sie noch bis zur 4. Klasse gehen kann. Ich habe heuer schon unterschreiben müssen für ein zusätzliches 11. Schuljahr. Und da wird gerade in der Gemeinde verhandelt, weil da erhebliche Mehrkosten entstehen, weil es so quasi sprengelfremder Schulbesuch wäre. Praktisch ist es nicht sprengelfremd, weil es ja der Sonderschulsprengel ist. Also es ist Auslegungssache meiner Meinung nach, aber das war die Info, die ich heute Morgen von meinem Mann bekommen habe, dass es wird im Gemeinderat besprochen.
Und Frau Steiner, haben Sie schon daran gedacht, also soll Ihr Sohn in eine Schule, in welche Schule soll er gehen, in eine Integrationsklasse oder nicht?
Das wäre unser Wunsch. Also dafür werden wir auch kämpfen. Die allgemeine Meinung ist ja, Behinderte geht in die Sonderschule, ihr gehört dahin und sonst nirgends. Das ist leider fast überall so. Und wir streben da auch Ortsschule an, die Volksschule, und dann eben im Nachbarort die Mittelschule.
Dann steigen wir wieder in die Sendung ein. Ich glaube, Frau Piebiger, Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich wollte eigentlich nur zum Thema Schule noch was dazu sagen vorher. Aber es ist mir im Laufe des Geplauders entfallen. Vielleicht kommt es dann wieder.
Ich würde dann auch, wir sind ja lauter Frauen. Ich weiß nicht, wie ist es in Ihren Gruppen, in Selbsthilfegruppen, sind da Männer auch, also Väter?
Wir haben sehr viele Väter.
Und bei Ihnen?
Bei uns sind es mehr Mütter, aber es kommen, wenn wir größere Veranstaltungen haben, natürlich auch immer wieder die Väter dazu. Also Väter sind bei uns in der Disco recht aktiv.
Und in der Beratungsstelle, in der Kompetenzstelle, wie ist es da? Kommen da Mütter oder Väter auch?
Eher Mütter, würde ich sagen. Aber da die Kompetenzstelle ja noch nicht so bekannt ist, ja, und vieles auch über Professionisten läuft, ist es relativ. Ja. Also bis jetzt waren es eher Mütter.
Aber ich glaube, das liegt ja daran, dass die Mütter eher zu Hause sind.
Denke ich auch, ja. Und auch diese, gerade wenn Kinder klein sind, ja eher die Mutter im Vordergrund da ist, ja. Denke ich auch.
Die Mütter mit Kindern mit Behinderungen, wenn die arbeiten gehen, gehen die meistens nur halbtags arbeiten. Wenn?
Ist ja auch eine Problematik, ja.
Das wollte ich jetzt erst anders sagen, im Kindergarten. Bei uns war es so, beim Integrationsgespräch, das schon mal ganz schrecklich war, wurde unter anderem gesagt, wenn, dann darf er nur 3 Stunden in den Kindergarten gehen. Ich müsste dann aber eigentlich wieder arbeiten gehen. Ich habe mehr Kinder. Das ist eine finanzielle Frage. Und ja, dann müsste man sich halt eine Tagesmutter suchen.
Und wie haben Sie das dann lösen können?
Indem, dass er eben nicht in den Kindergarten jetzt geht und ich noch länger zu Hause bleibe.
Das heißt, Nachmittagsbetreuung
wird bis jetzt noch nicht angeboten. Und ja, Stützkraft ist nur 3 Stunden genehmigt, wenn, und somit übernimmt niemand die Verantwortung für ihn.
Und wie, ja, in der Integrationsklasse, in der Volksschule, wie wäre es da dann?
Gibt es da dann Nachmittagsbetreuung?
Wissen Sie auch nicht.
Also uns wurde gesagt, Integrationsklasse in der Volksschule im Ort, das gibt es nicht. Der muss in die Sonderschule gehen.
Ja, und die Sonderschule ist im Ort?
Nein, die ist einen Ort weiter.
Also ich denke mal, da kommt es darauf an, wie man mit dem Bezirksschulinspektor Kontakt aufnehmen kann oder auch mit der SPZ-Leitung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr wohl möglich ist, in der Ortsvolksschule in die Schule zu gehen, wenn man sich auch mit anderen Eltern abspricht. Das heißt, wenn es mehr Kinder gibt, dass eine Integrationsklasse gemacht werden kann, dann wird es auch vor Ort passieren. Wenn in jedem Ort nur einer ist und auf seiner eigenen Volksschule besteht, funktioniert es meistens nicht, weil da auch die Ressourcen gebündelt werden müssen. Das heißt, es wird schon geschaut, dass so ungefähr zwischen, also 3 ist die Mindestanzahl für Integrationsklasse, 3 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 5 die Höchstanzahl. Und wird geschaut, dass die Klasse dann voll ist, dass dann auch der Mehraufwand an Lehrpersonal oder an Stützkraft finanziert werden kann. Das heißt, wenn es nicht die eigene Ortschaft ist, dann ist es meistens dann die Nachbarortschaft. Und das wird leider relativ kurzfristig entschieden. Das heißt, man weiß oft über den Sommer noch nicht, wo man im Herbst jetzt wirklich sein wird. Auch die Lehrer nicht.
Schrecklich.
Ja. Aber grundsätzlich ist Sonderschule selbst kein Thema, wenn man darauf besteht, dass, also man hat ja das Recht, sein Kind integrativ zu beschulen oder beschulen zu lassen. Das heißt, man hat nur keinen Einfluss darauf, wo es ist.
Aber es scheint diese Information sozusagen noch nicht genügend verbreitet oder das Wissen.
Ich denke, es kommt sehr darauf an, wie sich die Eltern vorinformieren, wo sie sich die Informationen holen können und wie viel Erfahrung sie auch schon haben. Wenn jemand ist, wo das erste Kind ist und noch keine Erfahrung mit Schulen oder mit Direktionen vorhanden ist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter und man hat noch nicht so viel Vorinformation, als wenn man schon mehrere Kinder hat und auch ein bisschen standfester ist. Also ich glaube, es gehört schon ein bisschen Selbstbewusstsein dazu, wo man sich auf die Füße stellt und dann sagt, ja, aber ich möchte für mein Kind trotzdem das, weil ich das für das Beste halte. Dann geht es meistens.
Wie schaut es in der Kompetenzstelle aus? Ist das ein Thema? Also kommen da Eltern, die fragen, wie kann ich mein Kind in eine Integrationsklasse geben?
War bis jetzt noch nicht. Ja, ich denke mal, dass es Thema wird. Ich komme grundsätzlich aus dem Erwachsenenbereich. Ich habe in der Caritas, Werkstätten und so weiter. Thema soll ja alles sein. Darum bin ich für jegliche Informationen von Eltern, von Müttern, die Erfahrung haben, dankbar. Ja. Was immer wieder sichtbar wird, ist genau das. Eltern müssen sich auf die Füße stellen, damit ihr Kind in eine Integrationsklasse kommt. Und es ist nicht selbstverständlich. Ja. Und was so mein Ansatz ist, auch von der Öffentlichkeit, Arbeit ist eine Grundlage, ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, wo es darum geht, dass jeder Mensch die gleichen Rechte haben soll, ja, und eine gleichberechtigte Teilhabe. Ja. Und grundsätzlich auch dieses Bewusstsein auch bei den Eltern, aber den Professionisten, ja, ich kenne es von mir selbst, ich war zeitlang beim Freizeittreffpunkt, wo wir dann in ein Gasthaus gefahren sind und da war niemand dabei mit Rollstuhl, es waren 8 Menschen mit kognitiver Behinderung und dann habe ich dort angerufen und gesagt, passt es, wir sind jetzt eine Gruppe von 8 Menschen mit Behinderung. Ich dachte, warum soll ich da anrufen? Es ist ja klar, dass diese Leute genauso dorthin gehen können wie alle. Ja? Und dieses Bewusstsein, diese Selbstverständlichkeit, wo sie das erzählt haben, auch in einem Hotel, wo man dazu sagt, man hat ein Kind mit Down-Syndrom oder mit Behinderung, ja? Wo aber jetzt keine baulichen Barrieren oder Besonderheiten gegeben sind, warum sagt man das dazu? Ja, wenn man das Gefühl hat, es ist ja nicht selbstverständlich.
Es ist eine Entschuldigung.
Genau.
Entschuldigung, ich habe ein Kind mit Behinderung.
Und das müssen wir in die Köpfe kriegen, ja, so dieses, mein Kind, der Mensch mit Behinderung, hat die gleichberechtigte Teilhabe, ja, und muss nicht besondert werden, oder man wünscht sich gar nichts Besonderes, sondern dass ich als Ötternde arbeiten gehen kann, wie jeder andere auch, ja. Und da jetzt nicht, nochmal weil ich ein Kind mit Behinderung habe, der auf mein Kind jetzt nur 3 Stunden Kindergarten, wie auch immer, die gleichen Grundvoraussetzungen habe. Und ich denke immer, darum geht es. Und man kann noch so viele Gesetze oder sonst was ins Leben rufen, wenn die Leute vor Ort nicht bereit sind, so wie, sag jetzt mal, Lehrer, was auch immer, ja, Ärzte, Pflegepersonal, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und es geht immer um die Grundhaltung. Ja, egal jetzt welche Barrieren, wenn ich sage, auch bauliche Barrieren, ja, muss auch einen Bauplan geben und wenn ich nicht alle Menschen mitbedenke, ja, dann wird das Haus eben nicht barrierefrei und nicht für große, kleine Menschen, Menschen mit Rollstuhl, was auch immer. Und da muss man ansetzen, ja, und da geht es um Bewusstsein generell. Ja.
Frau Steiner, zum Forschen, diese Erfahrung mit einem Hotel oder mit einem Apartment?
Ja, Ferienwohnung.
Könntest du es nochmal erzählen?
Also wir waren jetzt am Wochenende, kurzfristig am Attersee und hatten das im Dezember, Jänner angefangen zu planen. Und ja, die erste Ferienwohnung, das war mal so, dass wir per Mail angefragt haben, ob die frei ist. Da wurde uns zuerst bestätigt, dass sie frei ist. Und dann habe ich dann zu meinem Mann gesagt, er soll doch dazu schreiben, dass unser Sohn das Down-Syndrom hat. Und er hat natürlich gemeint, wozu? Das ist mir lieber, dass die das wissen. Ja, das war natürlich ein Blödsinn, weil wir wurden abgelehnt. Mit der Begründung, die Wohnung sei doch vergeben.
Und haben Sie eine andere Lösung gefunden dann?
Wir haben dann natürlich weitergesucht und haben jemanden gefunden, der...
Und wenn Sie wieder eine Ferienwohnung suchen werden?
Werde ich das nicht mehr dazu sagen.
Also die Erfahrung kann ich nicht... Also ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, wo extra dazu zu sagen, dass meine Tochter Down-Syndrom hat oder nicht. Weil ich ja der Meinung noch nie war, dass ich das dazu sagen muss. Ich habe es... ein einziges Mal dazu gesagt, und zwar habe ich da gefragt, ob meine Tochter in eine Musikgruppe kommen kann. Das war eine Kleinkindermusikgruppe, Musikgarten, und sie war schon älter als das Zielpublikum quasi. Sie war ein Jahr älter, und da habe ich die Leitung gefragt, ob das ein Problem wäre, und das wurde verneint, und sie war dann ganz tadellos mit in der Gruppe. Man hat sehr wohl gesehen, dass die anwesenden Mütter etwas vorsichtig waren mit ihren Kindern, weil sie nicht wussten, wie mein Kind reagieren wird. Aber das hat sie dann im Laufe der kürzesten Zeit, ganz gut ergeben. Da war es damals ungefähr 2, 2,5. Und die Lieder, die sie damals gelernt hat, kann sie heute noch. Also ich habe da nur positive Erfahrungen.
Ich glaube, das ist eben dieses, ich muss mich jetzt entschuldigen für mein Kind. Das ist das findet noch im Kopf statt.
Ah, nein, das habe ich eigentlich nie. Nein?
Ja, also ich kenne sehr viele, die das haben.
Ich habe eher so die Schutzfunktion, eher die Glucke. Ja, also entschuldigen, nein, wofür?
Es ist vielleicht jetzt ein falscher Ausdruck, sich entschuldigen für das Kind, aber so den Leuten zu sagen, ihr werdet jetzt mit etwas konfrontiert, das ihr sonst nicht kennt oder nicht so oft seht oder mit dem ihr sonst nichts zu tun habt.
Ja, so dieses Gefühl, die Leute könnten vielleicht überfordert sein.
Ja, ist auch so, ist auch oft so. Es ist ja so, bei kleinen Kindern, vor allem jetzt speziell aufs Down-Syndrom bezogen, ist es so, dass viele sagen, na, wenn der jetzt da hinläuft und jemand umarmt oder keine Ahnung, macht ja nichts. Mhm. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt ein 14-, 15-Jähriger macht, dann ist das ja wohl schon auf Distanz.
Natürlich, aber ich denke mal, das ist dann Erziehung auch zum Teil. Nicht nur, aber doch, auch.
Richtig,
weil aber man denkt, wenn das kleine Kind, wenn ich dem kleinen Kind eben erkläre, wo es angebracht ist und wo nicht, und da konsequent bin, kommt es mit 15 wahrscheinlich nicht mehr so extrem zum Tragen.
Na, es ist Unwissenheit. Nicht von den Betroffenen selbst, sondern von den Außenstehenden. Viele wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die haben einfach Berührungsängste. Ja.
Das auf jeden Fall. Und das war einer der Gründe, warum ich eine Selbsthilfegruppe gegründet habe, um so quasi Bilder in den Köpfen der Menschen zu verändern und um Berührungsängste abzubauen, beiderseits. Ja? Also nicht nur... Also einerseits von den Eltern, die eben auch Angst haben, wie wird mein Kind jetzt von den anderen angenommen, und andererseits von der Umgebung, weil für mich ist immer klar gewesen, Integration, wie es damals noch geheißen hat, oder Inklusion, ist ein wesentlich schönere Wort, wie ich finde, findet zuerst einmal in der Familie statt. Nach der Familie kommt dann gleich der Ort, das nächste Umfeld. Und wenn es da mal klappt, dann geht es von da aus noch einmal weiter. Und deswegen war das für mich klar, dass mein Kind oder alle meine Kinder immer überall mit dabei sind. Und da habe ich nicht erst lang gefragt, ob das jetzt erwünscht ist oder nicht. Ich meine, wir wohnen da, wir leben da und das ist Teil, ja, mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde. Das habe ich eigentlich, na, da habe ich eigentlich keine Hemmungen gehabt. Das war, wir sind da.
Ich würde dann nochmal die Frau Bayer fragen. Sie haben als Zielgruppe, die beraten wird, auch Ärztinnen und Pflegepersonal. Weshalb?
Also angeboten. Im Angebot, also steht ein Folder drin, wo ich am Anfang gedacht habe, kann ich das alles leisten? Ja. Also für alle Fragestellungen, bewusst ganz breit gefasst. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Wunderwutzi bin und alles was. Ja. Sondern es geht darum, dass jetzt dem nicht eingegrenzt wird. Sie dürfen nur zu mir kommen, wenn Sie jetzt ein Thema haben mit Arbeit oder mit wo geht mein Kind nach der Schule hin oder was auch immer. Sondern dass es sehr breit gefasst ist. Dass alles, was Menschen mit Behinderung betrifft, mit kognitiver Behinderung betrifft, Angehörige, die ganze Lebenswelt Platz hat. Ja? Und für Professionisten und Ärzte, wir haben begonnen, eine Fragebogenhebung zu machen in allen Landeskliniken der Diözese St. Pölten. Wir durften sie durchführen in 9 von 10 Landeskliniken bei Pflegepersonal. Der Grund war so,
man beginnt von Geburt an, wo man weiß, da ist viel Überforderung, ja, auch bei Ärzten, auch bei Pflegepersonal, wie Sie vorher gesagt haben, wie wird es gesagt, oder die Ärzte fürchten sich ja davor, diese Botschaft zu überbringen, diese schlechte, unter Anführungszeichen. Und wo wir uns gedacht haben, da anzusetzen, nicht nur zu sagen, die haben jetzt zu wenig Wissen, sondern was brauchen die ja und was ist schwierig jetzt im Umgang mit unserem Klientel. Ja. Wir haben Wohneinrichtungen, wo auch viel Kontakt ist mit Ärzte, Pflegepersonal, Krankenhäuser, wo auch viel Erfahrung da ist, so Berührungsängste, zu früh nach Hause geschickt und so weiter. Ja. Und die Fragebogenhebung war so, sind Menschen mit kognitiver Behinderung, geistige Behinderung haben sie benannt, weil einfach klar ist, wer gemeint ist. Ja. Schwierige Patienten, warum sind sie schwieriger? Brauchen sie eine Begleitperson im Krankenhaus oder können sie auch ohne Begleitung Bezugsperson aufgenommen werden und so weiter. Ja. Das waren die Fragen. Und ganz klar rausgekommen ist, dass zu wenig Wissen im Umgang mit Menschen mit Behinderung da ist, dass sich viel Pflegepersonal mehr Wissen wünschen würde, ja, dass zu wenig Zeit- und Personalressourcen da sind und dass Bezugspersonen, das heißt in dem Fall auch Angehörige meistens, ganz, ganz eine wichtige Ressource sind. Ja. Das ist so sehr deutlich geworden, ja, wo es auch darum geht, oder auch die Frau Landesrätin Schwarz, wo schon Sitzung gegeben hat, sagt, sie hätte gerne einen Folder für Pflegepersonal und Ärztinnen, das auch erstellt werden soll im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das heißt, dass da was passiert, wo auch von meiner Seite angedacht ist, da Workshops anzubieten, haben wir auch schon angeboten, auch in Pflegeschulen. Das heißt, da ist einfach ein Bedarf. Und wir haben, kurzes Info, 490 Fragebögen ausgegeben und 375 zurückbekommen. Also sehr gut. Ja. Wo man denkt, es ist wichtig, auch so in der Zusammenarbeit zu wissen, was sind die Schwierigkeiten auch von der Seite und von der Seite und da einfach einen Konsens zu finden. Ja.
Frau Steiner, ich wollte fragen, was haben Sie oder in Ihrer Gruppe, haben Sie auch Erfahrungen mit der Situation, wenn Kinder auf die Welt kommen, behinderte Kinder auf die Welt kommen oder auf die Welt kommen sollen? Ist das eine Problematik?
Von den Eltern her?
Für die Eltern.
Na, die es in der Schwangerschaft erfahren, die haben dann einige Zeit, sich daran zu gewöhnen, an den Gedanken. Und da ist eben das Erste von den Ärzten, dass man eben oft, oder wir haben 18 Betroffene, bei allen 18 Betroffenen war das eben so, dass der Grundstock war Abtreibung.
Also der behandelnde Arzt hat...
Genau, man kriegt eigentlich ziemlich schnell einen Abtreibungstermin einmal. Leider. Wir haben aber auch Eltern dabei, wo die, also die erst nach der Geburt erfahren haben, dass das Kind das Down-Syndrom hat, ja, wo man natürlich keine Wahlmöglichkeit mehr hat. Und da gibt es auch Eltern, die in der jetzigen Situation, und zwar nicht wegen des Kindes, sondern wegen dem Umfeld und den Schwierigkeiten, die man mitunter auch hat, die sagen, hätte ich nur doch abgetrieben. Es gibt leider sehr, also bei uns in der Gegend ist es so, dass es sehr, sehr viele Schwierigkeiten gibt mit Integration in den Ortschaften. Die Mütter finden oft keine Freunde, die Kinder sowieso nicht. Man wird überall ausgegrenzt. Das ist für viele sehr, sehr schwierig. Und dann auch noch diesen Einstieg irgendwo wieder zu finden. Also wenn du einmal irgendwo bist und sagst, okay, mich will ja hier keiner, mein Kind will keiner, dass sie dir dann wieder aufraffen und aktiv wieder werden, aktiv mitmachen. Und ist einfach wahnsinnig schwierig.
Das ist für mich einer der Gründe, warum gerade in der Phase eine Selbsthilfegruppe sehr, sehr, sehr hilfreich sein kann. Das war es für mich nach der Geburt meiner Tochter. Also meine Tochter ist im Sommer zur Welt gekommen und das Erste, was ich gemacht habe, das war Fragen. Und wenn man nicht die richtigen Fragen kennt, kriegt man auch nicht die richtigen Antworten. Das heißt, das Erste, was ich gebraucht habe, das war mal eine Grundinformation. Denn ich war sehr naiv, ich habe keine Ahnung gehabt, was Down-Syndrom ist. Habe mal ganz blöd nachgefragt, ich habe dir das Wort schon gehört, aber bitte, was ist das? Dann sagt die Ärztin, die Kinderärztin, die mich so quasi beraten hat oder die mir das mitgeteilt hat, sagt dann zu mir, ja, Trisomie 21. Sage ich, ja, tut mir leid, ich habe auch keine Ahnung, was Trisomie 21 ist. Sagt sie, Mongolismus wird heute nicht mehr verwendet, das Wort ist absolut verpönt, aber ich habe damals dann gewusst, oh ja. Und dann habe ich aber auch ein Bild dazu gehabt und ich hatte eine Bekannte, die einen Schwager mit Down-Syndrom hatte, oder noch hat, und habe mir von der mal Literatur besorgt. Und meine Tochter war mit mir gemeinsam drei Wochen auf der Intensivstation und diese Zeit habe ich zum Studium des Down-Syndrom verwendet quasi. und habe mich dann informiert. Und in dem Moment, wo ich auch die richtigen Fragen gestellt hatte, konnten mir auch die Ärzte Antworten geben. Und ich habe dann auch verglichen, was in dem Buch gestanden ist. Und ich habe mir immer gedacht, das steht hier so, trifft nicht zu auf meine Tochter, das auch nicht. Und wenn dann irgendwas gewesen ist, dann habe ich gesagt, ja, aber meine Tochter kann das, das geht. Und es hat dann vom Stillen weg, diese Kinder können nicht, können nicht von
so,
der Brust weg.
So.
Habe ich gesagt, stimmt nicht, sie können noch keine Milch haben. Sage, geben Sie mir was, ich pumpe ab, ich gebe Ihnen die Milch. Und es hat funktioniert. Habe ich gesagt, als erfahrene Mutti, ich habe noch drei andere Kinder, ist mir das wahrscheinlich etwas leichter gefallen, wie einer Mutti, die das erste Kind zur Welt bringt. Aber wie gesagt, Info vorher ist gut, informieren ist gut, deswegen sind Beratungsstellen auch total notwendig. Und auch, also da habe ich angefangen, ich habe mich im Sommer dann informiert, habe von der Selbsthilfegruppe Down-Syndrom wie Niederösterreich-Burgenland gehört, habe da angefangen, Kontakt aufzunehmen, bin im September sofort zum ersten Gruppentreffen gegangen, sehr liebevoll aufgenommen worden, mit Informationen überschüttet. Das war also links und rechts, jeder hat gesagt, weißt du das schon und weißt du das schon. Das war was total Tolles, ich habe mich unheimlich gut gefühlt. Das hat mir viel Kraft gegeben, ich war dann 3 Jahre fast bei keinem, also ich habe fast kein Treffen versäumt. Und als meine Tochter in den Kindergarten gekommen ist, habe ich dann selber eine Gruppe gegründet, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich immer nach Wien fahren? Es wäre doch schön, wenn es sowas bei uns gibt. Und ja, das gibt es bis jetzt.
Frau Bayer, ist es für Sie auch eine Erfahrung, die Zusammenarbeit mit werdenden Eltern und Müttern?
Bis jetzt nicht, ja. Ja, weil ich einfach jetzt im Moment am Aufbau bin, an dieser Stelle, was soll sie sein, überhaupt einmal dabei, mich zu vernetzen, publik zu werden, ja, Erfahrungen jetzt von Eltern überhaupt zu haben, ja. Und ich denke mir, das wäre dann wieder ein eigenes Thema, ja. Auch Frauenärzte, denke ich mir, diese Aufklärung, ja, dieses, natürlich, Down-Syndrom ist einfach ein genetischer Defekt, der bestimmte Muster hat, aber trotzdem entwickelt sich jedes Kind anders. Und wenn ich spreche jetzt von Menschen mit kognitiver Behinderung, dann meine ich auch, es ist halt die Gruppe, ja, aber jede Person ist individuell, ganz individuell. Und man kann nie sagen, wie sich jemand entwickelt, absolut nicht. Ja. Und ich denke mir, das ist auch so wichtig, ja, dass es Individuen sind, ja, und nicht im Vordergrund jetzt die Behinderung steht, sondern das ist der Herr sowieso und die Frau sowieso, was auch immer. Ja. Und dass Behinderung ja keine Eigenschaft einer Person ist. Ja. Man könnte so sagen, dass eine Zuschreibung von unerwünschten Unterschieden zu einer Normgesellschaft ist. Ja. Und dass es gar nicht so geht um den Zustand, das heißt die Behinderung, sondern eigentlich um die soziale Bewertung. Wie, was denke ich mir, wenn ich jemanden im Rollstuhl sehe, ja, oder ein Professor hat mir gesagt, der hat Sprachbehinderung und der hat gesagt, wenn ich erscheine, dann nimmt mich niemand ernst. Ja. Und wenn ich dann sage, ich bin der Herr Professor sowieso, habe Philosophie studiert und einen Doktortitel, dann erfahren wir niemand mit die Leute ernst. Und genau das ist es. Ja. Und da sehe ich eine Person mit Behinderung im Vordergrund, sehe ich bei mir das Defizit, aber welche Fähigkeiten, Stärken, was auch immer die Person hat, ist nicht sichtbar oder möchte, da kann man nicht sehen. Ja. Und ich denke, um dieses Bewusstsein geht, ja, und dass Menschen mit Behinderung genauso Stärken und Schwächen wie jeder andere, ja, dass sie uns in vielen Dingen, so wie es meine Arbeit erfahren, überlegen sind, absolut, ja, dass man irrsinnig viel von den Leuten lernen kann und gegenseitig lernen kann. Und ich denke immer, das sollte auch sichtbar werden. Ja.
Wir sind schon ziemlich am Ende der Sendung. Ich würde gerne noch die beiden Mütter hier fragen, wenn andere Leute in ihre Gruppe kommen, warum sollen sie kommen oder was können sie dort kriegen?
Bei uns ist es Freundschaften schließen, Informationen, wo gibt es was, wer kann helfen, welche Therapien gibt es, wo gibt es Fördergelder, ja, und einfach auch diese Gruppengemeinschaft, diese Zugehörigkeit ist uns ganz wichtig. Dass unsere Kinder Freunde haben, Freunde, die gleichgesinnt sind und die Eltern einfach einen Austausch haben und sie informieren können.
Und bei Ihnen, Frau Friedrich?
Ja, das kann ich eins zu eins unterschreiben. Das sind auch unsere Gruppenziele. Und zusätzlich ist es bei uns noch so, dass wir haben auch eine Musikgruppe in der Selbsthilfegruppe. Und mit dieser Musikgruppe möchte ich auch immer wieder aufzeigen, welche ungeahnten Fähigkeiten und Talente in den Kindern und Jugendlichen schlummern. Und wenn wir dann klassische Stücke vortragen, also wir waren jetzt erst im Hippolythaus und haben dabei eine Lesung musikalisch begleitet. Und es ist für die Vortragenden, für die jungen Künstler und Künstlerinnen unheimlich erhebend, wenn dann der Applaus kommt und diese Verwunderung, was, das könnt ihr. Ja, weil sich vorher gar keiner die Mühe macht, darüber nachzudenken, was sind da für Fähigkeiten da, was gibt's alles. Und gerade bei der Musik kann man Teilhabe wunderbar demonstrieren. wenn man Stücke von Mozart oder von Bach oder von was weiß ich, von irgendjemandem spielt, wo man sagt, wow, das kann ich nicht und die können das. Das ist ganz toll.
Ja, dann möchte ich die Sendung damit beenden und sage auf Wiederhören bei Freak Radio.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und vielen Dank fürs Kommen.